365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Jutta Mailänder ist im Verein feministischer Alleinerzieherinnen aktiv und spricht offen über Armut, auch ihre persönlichen Erfahrungen damit. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365, Jutta Mailänder. Jutta Mailänder, Armut macht krank, sämtliche Studien bestätigen das. Wo bleibt eigentlich der Aufschrei der Gesellschaft? Und verstehen Sie irgendwie, warum es da keine tatsächlichen Bemühungen gibt, das zu ändern, wenn man doch diese Verbindung zwischen Armut und Krankheit so eindeutig belegen kann?
Also verstehen kann ich es nicht. Aus meiner Sicht müsste es einen Riesenaufschrei geben. Ich habe ein paar Erklärungsversuche, die natürlich alle hinken. Aber was ich in den letzten Jahren mir so gedacht habe, ist einfach, diese Mythen über Armut, die halten sich einfach beständig in den Köpfen der Menschen. Also dass Armut selbst verschuldet ist. Wenn es Hilfen gibt, dann ist oft unter der Bedingung, dass die Armut nicht selbst verschuldet ist. Und da die Grenze zu ziehen, wie hat man denn Armut selbst verschuldet? Die meisten Menschen geraten nicht selbst verschuldet in Armut. Und dieses Versprechen des Kapitalismus ist einfach so hoffnungsbringend, dass es jeder durch Fleiß und durch Arbeit schaffen könnte, entspricht natürlich überhaupt nicht der Realität. Aber ich glaube, dass es vielen schwerfällt, sich von diesem Versprechen und von dieser Hoffnung, sich selbst zu lösen. Man kann es eh schaffen. Manche können es wirklich nicht schaffen.
Sie waren dafür sozusagen ein klassisches Beispiel als alleinerziehende Mutter, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe hatte, mussten sie nachweisen, dass sie mittellos sind. Erst wenn sie sozusagen beweisen, dass sie nichts haben, kommt dann die Hilfe zustande. Das ist natürlich zutiefst demütigend, oder?
Es ist komplett würdelos. Also gerade Müttern wird einfach überhaupt keine Hilfe zugestanden, obwohl die Datenlage komplett da ist. Also es ist 2021 eine Kinderkostenstudie durchgeführt worden. Da ist eben herausgekommen, dass die Kosten von Kindern in Einelternhaushalten fast doppelt so hoch ist wie in Paarfamilien. Trotzdem ignorieren alle diese Ergebnisse und tun einfach so weiter, wie wenn nichts wäre. Also man muss sich wirklich, es ist eine ständige Demütigung. Und man hat auch das Gefühl, dass einem einfach nicht geglaubt ist, wider aller wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Und dann entsteht eben Stress. Ein Stress, den man ja gut verstehen kann, wenn man jeden Monat wieder über die Miete nachdenken muss, über die Lebensmittel, die man kauft, das Budget sich einteilen. Wir reden gar nicht von Urlauben oder ähnlichen Sachen, darum geht es ja schon lang nicht mehr. Jetzt, wie hat sich das dann bei Ihnen gesundheitlich ausgewirkt?
Also die gesundheitlichen Folgen spüre ich immer noch. Ich habe stark an Gewicht zugenommen. Armut bedeutet meistens auch Zeitarmut. Das heißt, ich musste zwar arbeiten, habe dabei aber wenig verdient, habe mein Kind eben auch nebenher betreut. Also ich habe damals keinen Platz für sie in der Kinderkrippe gehabt. Es bedeutet Zeitstress. Armut ist auch immer Zeitarmut oder meistens Zeitarmut. Das heißt, man kann eigentlich nicht mehr so auf seine eigene Gesundheit schauen. Also ich konnte nicht am Nachmittag joggen gehen. Ich konnte nicht ganz viel Zeit aufwenden, um auf meine Ernährung zu achten. Also gerade dieser Sport ist mir extrem abgegangen. Das heißt, in der Realität geht man sehenden Auges in gesundheitliche Probleme hinein.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, es geht auch oft um Scham. Es geht um die sozusagen Deklaration, dass man sagen muss, man sei arm. Wie war denn das neben dem Kontakt mit den öffentlichen Stellen auch in Ihrem Umfeld, bei Arbeitskolleginnen oder auch bei Freundinnen und Freunden und Familie? Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie das proaktiv angesprochen? Haben Sie auch um Unterstützung gefragt? Oder haben Sie sich auch zurückgezogen, weil Sie sich irgendwie ein bisschen geniert haben?
Also ich habe mich ganz stark zurückgezogen. Also bei mir war es ja so, dass ich als Akademikerin vorher ohne Verpflichtungen, also ohne Kind, einfach gut gelebt habe. Ich habe gut meinen Lebensunterhalt bestreiten können und bin dann plötzlich in große finanzielle Not geraten. Ich habe meine Rücklagen aufbrauchen müssen. Also das war ein irrsinnig schambesetztes Thema für mich, über das ich überhaupt nicht sprechen habe können. weder in der Familie noch mit den Freunden. Und es fällt mir heute auch immer noch schwer, darüber zu sprechen. Zum Glück habe ich eine große Großfamilie gehabt, die einfühlsam war und mich immer unterstützt hat. Dafür bin ich heute noch dankbar, ohne dass ich sagen habe müssen, es geht mir schlecht. Aber das kann natürlich nicht, also dieses Ausmaß an Armut ist auch durch eine Großfamilie nicht zur Gänze abzufangen. Also ich habe konkret Wohnraum zur Verfügung gestellt kriegt. Das ist eigentlich das größte Problem, gerade für Alleinerzieherinnen. Das ist die größte Geldsorge oder der größte Batzen an Geld, den sie eben bewältigen müssen. Und den habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Aber es ist fast nicht zu schaffen. Und ich glaube, so wie mir geht es ganz, ganz vielen, die sich immer mehr zurückziehen. Und das habe ich auch bei meiner Tochter später gemerkt, dass sie sich immer mehr zurück, also zum Beispiel, dass sie sich vieles Dinge nicht sagen hat trauen, ja? Dass sie Angst gehabt hat, wir können es uns nicht leisten, dass sie irgendwo dabei ist, ja? Dass sie irgendwo nicht mitgehen kann. Es war zum Glück dann immer möglich. Aber es lag vielleicht auch daran, dass einfach auch durch Corona gar nicht so viel los war, ja? Also in dem Sinn war Corona fast ausgleichend.
Was Sie beschreiben, das beobachten wir oft, wenn wir in den Schulen sind mit jungen Erwachsenen, dass viele Kinder und Jugendliche mit den Eltern gar nicht so über ihre eigenen Sorgen sprechen, weil sie das Gefühl haben, die Eltern sind eh schon belastet. Beispielsweise durch wirtschaftliche Probleme oder durch Trennung oder durch Krankheit der eigenen Eltern. Und dann gibt es einen Dominoeffekt, weil die Eltern Probleme haben, können die Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung dann auch nicht mit den Eltern drüber reden, weil sie die Eltern schonen und nicht zusätzlich belasten wollen.
Man versucht natürlich als Elternteil dann immer ausgleichend zu wirken. Also ich habe auch versucht, mit meiner Tochter ganz viel darüber zu sprechen. Und was uns viel geholfen hat, war eben zu versuchen, das anzusprechen, auch in der Familie. Also da ist zum Glück dann die Familie auch oft zu Hilfe gekommen. Aber es ist eigentlich traurig, dass das so eine extreme Belastung sein muss, auch für die Kinder schon, ja. Und dass man eigentlich ständig demütig um Hilfe bitten kann, muss, ja. Insbesondere die Kinder, die ja eigentlich gar nichts zu ihrer Situation beigetragen haben. Also die kommen ja da vollkommen unverschuldet hinein. Und das ist für sie natürlich besonders schwer, wenn sie das dann ausbaden müssen. Oder sich dann auch, wenn sie älter werden, schon selber benachteiligt fühlen. Also wenn sie das sehen und traurig sind, dass sie eigentlich in einer benachteiligten Situation leben.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Abgesehen davon, dass wir alles tun müssen, dass die Verteilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft eine andere wird, und es kann doch nicht ein Kriterium sein, ob ich ein Erbe in Aussicht habe oder nicht, ob es mir dann psychisch und gesundheitlich gut geht. Trotzdem die Frage an Sie auch sozusagen im Rückblick, wo kommt denn Scham überhaupt her? Weil ich habe auch ein Schamgefühl vor Menschen, die mir eigentlich vielleicht gar nicht so viel bedeuten und deren Meinung mir in anderen Fragen des Lebens vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und trotzdem habe ich dann eine Scheu, mich sozusagen zu öffnen, obwohl ich die anderen vielleicht gar nicht so wahnsinnig mag, oder und trotzdem bestimmen sie so mein Leben. Wie haben Sie das erlebt oder woher glauben Sie, kommt sowas?
Naja, es wird ja armen Menschen in Österreich oder in vielen Ländern immer vermittelt, sie seien selber schuld. Also diese, man hat versagt. Ja. Wenn man arm ist, hat man versagt, man hat etwas nicht geschafft, man ist weniger wert. Man hat sich, also oft kommen dann diese Mythen auch noch ins Spiel, man könnte mit dem Geld nicht gut umgehen, obwohl meistens die anderen keine Ahnung davon haben, welche Kosten man insbesondere als Alleinerzieherin tragen muss, alleine eben. Oder es kommt oft dazu, dass die Leute glauben, der Staat hilft eh, und das stimmt einfach überhaupt nicht. Also nur eines von 5 Kindern, das keinen Unterhalt bekommt vom Vater, bezieht Unterhaltsvorschüsse. Das heißt, es ist ein großer Mythos, dass alle glauben, ja, der Staat springt eh ein. Und wer möchte denn gerne als Versager dastehen? Wer möchte sich outen und sich hinstellen und sagen, ja, Leute, ich schaff's nicht alleine. Also es hat immer was mit der eigenen Fähigkeit zu tun.
Und auch wahrscheinlich, weil wir so das Gefühl haben, wir müssen in allem gut sein. Wir dürfen doch auch einzelne Disziplinen im Leben haben, wo wir auch vielleicht gar nicht so gut sein müssen. Es muss nicht immer alles gelingen. In der Schule beispielsweise ist nur das Kind ein guter Schüler, das in allen Fächern einen Einser hat. Dabei ist das Kind doch vielleicht großartig im Malen begabt und das andere Kind im Rechnen.
Ja, das Dramatische ist, dass man eigentlich auch schon gesehen hat, dass gerade Armutsbetroffene extrem gut mit dem Geld umgehen können, weil sie sich sehr besonders gut einteilen müssen. Das heißt, gerade die müssen extrem sparen, Budgets machen und so weiter. Und ihnen wird aber dann trotzdem noch zur Last gelegt oder unterstellt, sie könnten nicht mit dem Geld umgehen. Also ich glaube auch, man muss überhaupt nicht überall gut sein, aber gerade wo man eigentlich wo gut ist, das ist fast ein bisschen wie Gaslighting, dann noch zu hören, du kannst aber eigentlich nicht mit dem Geld umgehen. Das ist besonders demütigend.
Deshalb sind Sie auch als Aktivistin unterwegs und haben federführend und maßgeblich auch einen Verein für Rechte von Alleinerziehenden mitgestaltet, mitgeprägt. Und jetzt meine ketzerische Frage zu Beginn, warum ist das auf Alleinerziehende beschränkt? Wäre es nicht wichtig, dass wir für alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger eigentlich dafür sorgen, dass keiner arm ist?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht immer um alle. Also gerade in einer Demokratie sollte und in einem reichen Land wie Österreich sollte es überhaupt keine Armut geben. Ja. Niemand sollte in Sorge, in Bedrückung, also aufgrund von Geldmangel leben. Was wir natürlich beobachtet haben, ist, dass Alleinerzieherinnen eine der stärksten oder wenn nicht überhaupt sogar die stärkste Gruppe ist, die von Armut betroffen ist. Also 52% der Alleinerzieherinnen und 54% der Kinder von Alleinerzieherinnen leben in Armut oder Ausgrenzung. Und das sind sogar, glaube ich, jetzt in absoluten Zahlen die meisten Kinder und das, obwohl die Armutsgefährdungsgrenze viel zu niedrig angesetzt ist. Also uns geht es vor allem auch darum, dass man treffsichere Maßnahmen macht. Ja. Also Alleinerzieherinnen haben ohnehin schon die ganze Sorge allein, also sie machen die Care-Arbeit allein und dann müssen sie auch noch die finanzielle Belastung allein stemmen und daraus ergibt sich eine unglaubliche Belastung und das sollte eigentlich nicht sein. Österreich könnte sich's leisten, für die Kinder von Alleinerzieherinnen vorzusorgen. Und was mir halt noch wichtig ist, es gibt auch einen feministischen Aspekt daran. Wenn Frauen wissen, dass sie alleine in die Armut geraten, ja, wenn sie sich nicht trennen können, gerade aus Gewaltbeziehungen, es ist unglaublich wichtig, dass Frauen wissen, wenn ich mich trenne, dann bin ich nicht zu Armut verdammt, damit sie sich überhaupt aus einer Gewaltbeziehung lösen können.
Eine in dem Zusammenhang jetzt besonders komisch klingende Frage, aber gilt eigentlich Ähnliches für alleinerziehende Väter?
Es gibt wenig Daten dazu. Prinzipiell ja, kann ich mir vorstellen, Frauen sind natürlich mehr betroffen, weil sie ja aufgrund des Gender Pay Gap sowieso einmal ein geringeres Einkommen pro Stunde haben. Also der Stundenlohn ist einfach geringer. Aber ja, also wir kümmern uns ja um AlleinerzieherInnen. Es gibt halt ganz wenige Väter nur.
Was ja auch wieder typisch ist und unerträglich und geändert gehört oder hoffentlich gesellschaftlich sich weiterentwickelt. Für Sie ist also auch die Hauptursache immer noch dieser amerikanische Traum, dieses Würstel, das einem hingehalten wird, wenn du nur fleißig genug bist, dann kannst du vom Tellerwäscher, von der Tellerwäscherin zum Millionär werden. Sie haben es zwar eingangs schon einmal erläutert, aber vielleicht trotzdem die Nachfrage, warum glauben Sie, hält sich das so hartnäckig? Wir sehen ja, dass es nicht funktioniert und selbst ein Benko geht dann irgendwann wieder ein.
Naja, es funktioniert ja für manche. Also für ganz wenige einzelne Personen funktioniert das. Und auf die schauen wir alle, auf die Masse, bei denen das nicht funktioniert, die ist weniger glamourös. Also auf die wird weniger geschaut, insbesondere eben durch Social Media. Es ist einfach ein Narrativ, das, wie ich gesagt habe schon eingangs, diese Hoffnung ist einfach sehr bequem, dass wir uns dran halten, ja, es kann jeder schaffen. Und dass wir einfach nicht mehr nachdenken müssen drüber, was strukturelle Diskriminierung ist und wie man das lösen könnte. Oder was ist eigentlich Leistung? Zählt zum Beispiel ein Kind großzuziehen auch als Leistung? Also wir haben in Österreich ja den Generationenvertrag. Also die arbeitende Bevölkerung bezahlt für die, die in Pension sind, die Pensionen. Das heißt, eigentlich baut dieser Generationenvertrag darauf auf, dass es immer wieder neue Kinder gibt. Außer man sagt, ich setze nur auf Immigration, das ist natürlich durchaus auch legitim, aber meistens sind es die gleichen, die sagen, wir wollen keine Immigration, aber den Kindern und den Familien wollen wir auch nicht helfen. Ja, die sollen es auch selber schaffen, weil wer Kinder in die Welt setzt, der soll sich auch gefälligst selber drum kümmern. Und also das sind ganz viele Wertungen. Ich glaube, dass man eben diese Leistung, die eigentlich hauptsächlich Frauen tragen, dass sie die Gesellschaft erhalten, auch finanziell anerkennen muss. Also es ist auch eine Arbeit. Care-Arbeit ist Arbeit.
Ich wäre ja für ein bedingungsloses Grundeinkommen und für eine Grundversorgung für jeden, der hier lebt. Aber damit bin ich leider in der Minderheit.
Leider, ja.
Reich sein ist kein Menschenrecht und Raffen erst recht nicht. Und ohne jetzt religiös werden zu wollen, damit hat es nichts zu tun. Aber selbst in der Bibel heißt es, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt als ein Reicher ins Himmelreich. Das kann nicht so bleiben. Das muss einfach geändert werden.
Naja, also es sollte geändert werden und ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung und clevere Wahlentscheidungen. Wir haben heuer Wahlen und dass die Leute sich gut überlegen, erstens einmal, ob sie zur Wahl gehen. Ich finde es ganz wichtig, die Stimme abzugeben, mitzubestimmen. Und zweitens einmal, welche Partei wirklich ihre Interessen vertritt, aber auch, welche Partei ihre Werte widerspiegelt. Also ob mir das zusagt, dass ich sage, es ist mir gleich, wenn da Leute in Armut leben oder nicht, also die gehen mich ja nichts an. Oder wie gesagt, es gehört zur Demokratie, es gehört zu unserem sozialen Frieden dazu, dass die, die in Armut leben müssen, dass die auch Hilfe erhalten, weil fast kaum ein Mensch begibt sich absichtlich mutwillig in Armut. Es ist fast immer unverschuldet.
Heute bei 365 die Alleinerzieherin Jutta Mailänder.
Dann kommen wir zur Sichtbarkeit des Themas. Sie haben schon gesagt, es ist sehr schambehaftet und man zieht sich zurück. Es hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir eigentlich keine Geschichten sehen von Menschen, die in Armut sind. Es gibt ab und zu irgendwelche Reportagen, vielleicht am Schauplatz einmal im Monat, aber in unserer Unterhaltungsindustrie sind wir immer in den Schickeria-Milieus unterwegs oder sehr oft. Wir reden von Heldinnen und Helden, die irgendetwas Außerordentliches schaffen. Aber so diese Beschreibung des Alltags, die gibt's eigentlich in der Unterhaltungsindustrie nicht, im Kino wenig und auf Social Media schon gar nicht. Wäre das nicht ein mindestens so wichtiger Aspekt, dass man versucht, Geschichten zu erzählen von alleinerziehenden Müttern und daraus eine Fernsehgeschichte zu machen?
Ja, also teilweise machen wir das eh. Es gibt auch Medien, die sich dafür interessieren. Nur ist das Thema so extrem schambehaftet, dass sich eigentlich kaum wer drüber sprechen traut. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass sich das Bild der Armut einfach sehr, sehr stark geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Also wenn ich mich erinnere an die Erzählungen von meinen Großeltern, was damals Armut bedeutet hat, das haftet immer noch in den Köpfen der Menschen. Also wenn man sagt, jemand ist arm, dann stellt man sich jemanden vor, der vielleicht im Winter keine Schuhe hat oder zerfetzte Kleidung hat. Und das gilt natürlich heute nicht mehr. Also wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, Fast Fashion. Ich habe jetzt auch in meinem Umfeld nie beobachtet, dass Kleidung auch bei wirklich armutsbetroffenen Menschen ein Thema wäre, weil es einfach teilweise kostenlos Kleidung überall gibt, Schuhe gibt. Also die Leute wollen sich eh entledigen und sind eigentlich dann froh, wenn es irgendwen noch gibt, der aus Nachhaltigkeitsgründen dann die Schuhe noch weitertragt. Also die Armut sieht man nicht mehr so. Dann kommt diese immer noch herrschende Vorstellung, ja, da darf man kein Handy haben. Also was darf man eigentlich überhaupt noch haben, wenn man arm ist? Und dieses Bild der Armut hat sich stark gewandelt. Das heißt, man sieht es eigentlich kaum. Man kann es vielleicht festmachen, indem man schaut, hat das Kind immer eine Jause mit? Oder was ist denn das Kind zur Jause? Was kriegt es mit? In der Schule jetzt zum Beispiel. Oder da kann das auf Skikurs mitfahren? Ist das integriert? Was macht es für Freizeitaktivitäten? Die so begründete Montagskrankheit, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule erzählen, was haben sie am Wochenende gemacht? Und manche Kinder erzählen halt dann immer wieder, ja, ich war im Park, wir waren spazieren, wir waren im Wald. Also das sind halt dann meistens die Kinder, die halt, die können sich kein Skiwochenende leisten. Ja. Das ist, ja. Und ich glaube, da hat sich einfach dieser Blick geändert, ja, die Armut geändert. Und ein Mitgrund, warum die Leute halt nicht rausgehen wollen damit, ist, dass sie extrem viel Hass im Netz ausgesetzt werden. Also die Leute sagen dann, ja, die ist ja gar nicht arm. Na, mit dem Geld, ich habe mit viel weniger auskommen müssen. Na, damals hatte ich es viel schwieriger. Aber na, sie hat ja eh schöne Kleidung oder ihre Augenbrauen sind gemacht, ihre Nägel sind gemacht. Na, die kann ja gar nicht arm sein. Ne? Und mit solchen Vorurteilen, also dass man irgendwie arm ausschauen muss, sehen sich halt die Leute konfrontiert und die anderen lesen das mit und wollen das für sich eigentlich nicht eingehen, das Risiko.
Um noch einmal bei den Medien zu bleiben und an das anzuschließen, was Sie beschrieben haben mit diesem tradierten, fast romantisch verklärten Bild von Armut aus der Waldheimat Peter Rosseggers. Da haben wir aber als Gegenstück dazu ja auch diesen Sozialvoyeurismus, den wir kennen. Teenager werden schwanger oder Mein Gemeindebau oder so fatale Formate. Inwieweit sind Sie mit dieser Seite der Medaille konfrontiert?
Naja, ich glaube, diese Verurteilungen, wenn sich dann wirklich wer traut und ein Medium das würdevoll aufnimmt, das Thema, sehen sich die Leute wieder mit den gleichen Einstellungen konfrontiert wie jene Medien, die einfach diesen sozialen Voyeurismus betreiben. Ja. Und es kreiert sich eine Erwartungshaltung, ja, wie muss ich, also Armutsbetroffene werden ja dann praktisch auch wie als Opfer behandelt, ja. Wie muss ich ein Opfer geben, also das muss immer schön demütig sein, das darf auch nicht sagen, das steht mir zu, also es darf nichts verlangen, es darf nichts fordern für sich, es darf auch keine Rechte mehr fordern. Also wenn man arm ist, dann ist die Erwartungshaltung der Gesellschaft, dass man nur mehr demütig mit gesenktem Kopf und am besten noch in zerlumpten Kleidern herumgeht, ja, und nichts mehr hat. Ja. Und ja, ich glaube, dass da die Rolle der Medien, ich will die Medien da nicht beschuldigen. Ich glaube, es ist einfach eine gesellschaftliche Haltung gegenüber Armutsbetroffenen. Und da muss man einfach dran arbeiten, dass man dieses Bild, dass man das auch den Menschen erklärt.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 209 mit Barbara Breinsack vom Wert des Menschen. Oder das Gespräch 244 mit Helmo Pappe. Durch das bedingungslose Grundeinkommen hätten wir eine Gesellschaft freier Menschen. Vielleicht auch interessant das Gespräch 145 mit Martin Schenk. Die Armutskonferenz und vom Sichtbarmachen des Unsichtbaren. Gesellschaftliche Haltung, das bringt mich zu einer dieser Welten, in der wir so zu Hause sind, das Leistungsverständnis, die Beurteilung von Leistung. Ich habe da immer wieder diesen Gedanken, den ich gern mit Ihnen teilen möchte, dass wir zwar Gott sei Dank immer mehr auch über Sanierung von Problemen sprechen, aber so wenig über die Ursachen. Und ja, da wird dann ein Topf eröffnet und ja, wenn dann vielleicht die Sozialdemokratie mal die Mehrheit hat, wird da was saniert und da wird wieder ein Loch gestopft. Aber geht es nicht eigentlich eben vielmehr darum, was Sie eingangs beschrieben haben? Wie wird denn Leistung definiert? Was ist überhaupt eine Leistung? Sind wir in der Lage, den Weg hin zur Erbringung einer Leistung mit einzubeziehen? Es ist für Sie ein anderer Aufwand, arbeiten zu gehen, wenn Sie daneben ein Kind zu erziehen haben, als für jemanden, der das nicht muss. Es ist doch was anderes, ob ich aus der Ukraine komme, die Sprache erst lernen muss, mein Mann ist im Krieg und ich habe keinen fixen Aufenthaltstitel. Das sind doch Kriterien, die eine Rolle spielen sollten. Sehen Sie einen Diskurs über solche Fragen, dass wir uns weiterentwickeln könnten in unserem Leistungsverständnis und in unserem Leistungsbegriff? Auch, dass unsere Steuern an der Arbeit hängen, ist doch eigentlich absurd.
Also ich hoffe es, dass der Diskurs weitergeht. Natürlich in meiner Bubble habe ich die Wahrnehmung, dass der Kurs da ist, aber ich glaube, gesamtgesellschaftlich geht es eher in eine andere Richtung. Also die Bewertung der Arbeit, die Sie angesprochen haben, ist ja schon sehr lange ein Thema. Also wir wissen, dass Frauenarbeit einfach weniger hoch bewertet wird, weil sie einfach von Frauen gemacht wird. Also da gibt es nicht mehr Erklärung, sondern sie wird von Frauen gemacht, deshalb ist sie weniger wert. Frauen scheinen unendlich viel Zeit zu haben, die machen gerne Hausarbeit, die arbeiten gerne gratis, die haben sich das ausgesucht. Also das wird, glaube ich, in den Köpfen der Menschen ganz, ganz lange noch dauern, dass man das ändert. Ich glaube eher an eine politische Lösung, dass man einfach erstens einmal überdenkt, wo möchten wir als Gesellschaft hin? Wie möchten wir unsere Gesellschaft nachhaltig gestalten? Und zwar möchten wir aktiv, muss man das, glaube ich, besprechen, möchten wir nur auf Immigration setzen? Möchten wir nur auf Gesellschaftserhalt setzen? Möchten wir eine Mischung daraus? Wie möchten wir das gestalten und wer soll das bezahlen? Aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass den Preis für den Erhalt der Gesellschaft nur die Frauen tragen. Und zwar mit ihrer Gratis-Care-Arbeit, die ihnen ja dann auch bis ins Alter hinein nachhängt, weil sie durch die Teilzeit einfach weniger Erwerbszeiten haben. Ja, also die Frauen sind praktisch, opfern sich da für den Erhalt der Gesellschaft. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und ich glaube, da muss einfach ein Diskurs, wie Sie gesagt haben, ja, es kommt natürlich auf die Situation an. Es ist, glaube ich, nicht überall so wie bei uns, dass das überhaupt nicht mit einberechnet wird. Also in den USA zum Beispiel gibt es Quoten für Schülerinnen, die an die Universitäten gehen möchten, je nach ethnischer oder selbst. Also die müssen halt immer die Rasse angeben und die ist aber von ihnen selbst gewählt. Also die geben das selbst an und aufgrund dessen kriegen sie eben dann einen Platz, können sie in eine Quote fallen. Und dieses Verständnis gibt es bei uns nicht. Es gibt auch in den USA eben Plätze an guten Schulen für Kinder aus benachteiligten Haushalten. Also dieses Gedankengut oder dieser Gedankengang hat sich eigentlich bei uns noch überhaupt nicht etabliert. Zum Glück muss man sagen, dass es Zugang zu guter Bildung viel verbreitetere gibt. Also das gibt in dem Sinn ja kein oder wenig Aufnahmetests an Universitäten.
Kommen wir, wenn wir sagen, dass die Hilfe hier vielschichtiger sein sollte, doch zu ganz konkreten Fragen. Haben Sie über eine finanzielle Unterstützung, die dann nach diesem langen Durchspielen der ganzen Prozesse dann vielleicht doch stattgefunden hat, hoffentlich, auch andere Formen von Unterstützung bekommen? Ich denke da beispielsweise an die psychosoziale Unterstützung. Gibt es dann Psychotherapie, die kostenlos angeboten wird für armutsbetroffene Menschen?
Nein, also aufgrund der Armut wird keine Psychotherapie angeboten. Es gibt Kassenplätze, aber die sind eben aufgrund der Pathologie oder wenn man eben, also auf Empfehlung der Ärztinnen und Ärzte hin. Ich finde, dass es auch so bleiben sollte, aber halt die Plätze extrem ausgebaut werden müssen. Also aus meiner Sicht müsste jeder und jede, die Bedarf an Psychotherapie hat, die auch bekommen können, so wie jeder und jede zum Arzt gehen kann. Also es sollte nicht ein Kriterium sein, ob man sich das leisten kann oder nicht, weil wenn wir das wieder als Sozialleistung framen, dann muss man sich wieder öffnen, sein Bankkonto öffnen, also darlegen, dass man tatsächlich wirklich bitterarm ist, also das kann es nicht sein. Das sollte eine Versicherungsleistung sein.
Und man sollte keine Diagnose dafür brauchen, sondern man dürfte über die Seele und das, was Gefühle genannt wird, auch sprechen, ohne dass man deshalb krank sein muss.
Ja, richtig. Also ich glaube, dass niemand zum Spaß zur Psychotherapie geht, weil es lustig ist, weil man sich das einmal anhören möchte, weiß ich nicht, ob das sein kann. Kann ich mir schwer vorstellen. Tut auch niemand bei PhysiotherapeutInnen. Ja. Und ich glaube, genauso kann man das auch sehen. Wer Bedarf hat, über Gefühle zu sprechen, wem es nicht gut geht, sollte Hilfe einfach bekommen.
Jetzt haben wir schon über Ihre Tochter gesprochen und da eine ganz banale Frage. Ja. Wie stehen Sie beispielsweise zu Schuluniformen?
Ich habe selber in verschiedenen Ländern bereits gelebt und dort Schuluniformen gesehen, also Länder, in denen es Schuluniformen gibt. Ich sehe es in unserer heutigen Gesellschaft nicht wirklich als Maßnahme für Armutsbekämpfung. Meistens war es dort so, dass die Beschaffung der Schuluniform eine große Belastung für die Familien war, weil man sehr oft dann auch nicht weitergeben kann an Kinder, wenn die dann vielleicht in eine andere Schule gehen oder. Also es war eigentlich eher eine Belastung am Schulanfang, dann noch zu allen anderen Dingen auch noch eine Schuluniform kaufen zu müssen. Und wie gesagt, also in unserer Gesellschaft heutzutage an Kleidung mangelt es nicht. Also Kleidung wird verschenkt, weitergegeben, zu sehr geringem Preis angeboten, in noch sehr gerade Kinderkleidung in sehr gutem Zustand. Ich glaube, das sollte nicht der Hauptfokus sein.
Also da geht es dann doch auch eher um die Dinge, die Sie schon erwähnt haben. Kann ich am Skikurs mitfahren oder kann ich den Schulausflug machen? Und wie schaut da sozusagen die Teilhabe aus mit der Peer Group?
Genau, wie schaut die Teilhabe aus? Und ein Riesenthema, gerade für Familien, ist einfach das Wohnen. Ne? Also Wohnen sind einfach die größten Kosten, die Familien zu tragen haben und alleinerziehende Familien noch viel mehr, also Alleinerzieherinnen, haben fast die doppelten Kosten, weil sie ja plötzlich ohne den anderen Partner alles allein tragen müssen.
Zum Schluss noch einmal auch auf Sie zurückkommend und wie Sie sich stabilisiert haben oder stabilisieren konnten oder stabil geblieben sind. Welche Form von Selbsthilfegruppen würden Sie denn empfehlen oder welche Form von Kommunikation, falls es keine Selbsthilfegruppe war, hat Ihnen denn gut getan, damit Sie Ihre Würde behalten, damit Sie Ihre Psyche halbwegs stabil halten, weil gerade auch im Sinn Ihres Kindes müssen ja Sie zuerst einmal vor allem auf sich schauen, damit Sie dann fürs Kind auch stabil sein können.
Also mir hat vor allem der Austausch mit anderen Alleinerzieherinnen geholfen. Armut ist einfach sehr heterogen. Armut sieht man einfach Menschen auch nicht an. Deshalb ist es schwierig, da Selbsthilfegruppen einfach zu machen, weil das so heterogene Gruppen sind, also schwierig. Aber ich habe mich dann im Internet zusammengeschlossen mit anderen Alleinerzieherinnen, auch im persönlichen Umfeld. Und da war eben dieser Tabubruch, darüber zu sprechen, ganz wichtig. Also wie geht's mir denn und komme ich mit dem Geld aus? Was machst du, um über die Runden zu kommen? Wie managst du das? Wo gibt's vielleicht noch irgendwelche Hilfen? Und ja, im Verein, die Andrea Czak hat jetzt begonnen, eben solche einen Austausch regelmäßig mit Alleinerzieherinnen zu machen. Also so ein Online-Meeting, wo man sich eben auch austauschen kann untereinander und Dinge besprechen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und also jetzt auch außerhalb Armutsbetroffene, die nicht Alleinerzieherinnen sind, ich glaube, das ist wichtig, einfach in der Gruppe, wo man sich gut zugehörig fühlt, diesen Tabubruch zu wagen und einfach über die eigene Situation zu sprechen.
Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi.
Vielen Dank für die Einladung.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.